So, Sie merken, ich habe meinen Talar ausgezogen. Das hat nicht den Grund, dass es so warm ist, sondern ich verwandle mich jetzt sozusagen in einen Büroangestellten namens Schorsch. Und das ist ein bisschen schwierig, sich den mit Talar vorzustellen, dann schon eher ein bisschen mit Krawatte und so. Ah, hallo Kurt. Du, ich wollte dir nur kurz sagen, ich komme heute nicht zum Betriebskegelabend. Du, ich komme nie mehr zum Betriebskegelabend. Ja, da staunst du. Ich habe einen mutigen Schritt gemacht. Ich habe gekündigt. Ja, mir reicht's, 5 Tage die Woche im Büro zu sitzen. 5 Tage die Woche, die Woche hat nur 7 Tage. 5 Tage im Büro sitzen, damit ist jetzt Schluss. Ich möchte einen Beruf haben mit Weite, mit Freiheit. Ach, einfach mit Schönheit. Ja. Ja, und ich habe da auch schon was. Soll ich es dir verraten? Ich möchte Landwirt werden. Ein Beruf mit Freiheit, Natur, Glück. Ja, es gibt da so einen alten Hof von meinem Opa. Ja, da steht sogar noch manches. Ja, den übernehme ich. Du kannst da gerne mal kommen. Aber jetzt muss ich Schluss machen. Ich muss nämlich mit jemandem reden. Das ist ein Herr Gülli. Der ist so Jurist, der hat früher mal in der Landwirtschaft gearbeitet, der kennt sich da aus. Den habe ich gebeten, mir da mal so ein bisschen was zu erklären. Und dann gibt er mir grünes Licht und dann beginnt das neue Leben. Ja, also, mach's gut, wir hören voneinander. So, Herr Gülli. Ja, ich hätte gerne den Herrn Gülli gesprochen. Ich warte. Ah, Herr Gülli. Ah, ja, ich der Schorsch. Ja, ich wollte mal fragen, ich habe ja mal so Sie gebeten, mal so ein bisschen hochzurechnen. Was erwarten mich denn da so für Kosten, so als Landwirt? So Energiekosten? Haben Sie das mal so ein bisschen überschlagen können? So viel? Ja, gut, naja, aber sonst habe ich ja keine viel großen Kosten. Ne? Oder? Saatgut? Oh, Saatgut, das gibt es so billigen Tütchen im Supermarkt, oder? So teuer ist es. Düngemittel. Ja, wieso? Ich will ja auch Milchvieh haben, dann mache ich mal Gülle und dann, wie mein Opa auch, ich schütte es einfach so auf den Acker. Aber das ist doch kein Bräuter, kein Düngemittel. Ja? Wie bitte? Was? Es gibt mehrere Gesetze und Verordnungen, die regeln, wie man Gülle auszubringen hat. Gülleverordnungen, Herr Gülli, was ist denn das? Also, meine Güte, also mein Opa hat es einfach nur auf den Acker geschüttet. Jetzt verfalle ich sogar an so ein Schwäbisches, so erschrocken bin ich. Aber jetzt mal was Positives. Mit welchem Ertrag kann ich denn da so rechnen? Was kommt denn da am Schluss so raus? Sie wissen ja, Gemüse, Obst, Schwerpunkt Mais und halt ein bisschen Milchvieh, ein bisschen Wein auch noch, ja. Was kommt denn da so am Schluss bei raus? Aber das ist ja fast genauso viel, wie ich ausgebe. Ja, soll ich meine eigenen Radieschen essen oder von was soll ich denn dann leben? Ja, und überhaupt im Supermarkt sind die Lebensmittel doch so teuer, da müsste sich doch jeder Landwirt eine goldene Nase verdienen. Aber den Preisen? Ach, das kommt beim Landwirt gar nicht an. Ach so. Molkereiprodukte, Preisverfall. Das Wort habe ich noch gar nicht gehört. Preisverfall. Was ist denn das? Ja, da bleibt ja kaum noch was übrig. Ah, naja, gut. Wie? Es gibt noch mehr Kosten. Sicherheitstechnik. Überwachungstechniker, wieso denn das? Ach, für manche sind Bauern Insektenvernichter und Klimakiller. Manche Tierschützer dringen in Ställe ein. Na ja, da brauche ich natürlich dringend eine Kamera. Aber mehrere. Na ja, also das geht ja wohl nicht. Na ja, aber wenigstens zum Glück, die Gebäude stehen schon. Das Wohnhaus von meinem Opa, das ist noch ziemlich gut. Und der Stall, naja, den habe ich mit ein paar Kumpels vor kurzem neu aufgebaut. Ein paar Bretter hochgezogen und so weiter, kein Problem. So komisches Welldach drüber und so. Wie bitte? Wie, den kann ich gleich wieder abreißen. Da gibt es Verordnungen? Man kann nicht einfach einen Stall bauen, wie man will. Wie bitte? Liegeboxenlänge? Fressplatzbreite? Fressgangbreite, Nackenriegelhöhe. Also was ein Schokoriegel ist, das verstehe ich noch, aber Laufgangbreite, Spaltenschlitzweite. Ich, aber was ist denn das? Oh, Herr Gülli, machen Sie mir doch keine Angst. Was brauche ich noch? Computer, Internetzugang. Aber meinem Opa hat es doch keinen Internetzugang. Ja, ohne online geht es gar nicht mehr. Ja, aber ich will doch die Pflanzen nicht online pflanzen, sondern auf dem Acker. Oh Mann, was meint da noch? Ein Mast hinsetzen oder was? Ach, wie heißt es? Bürokratie. Bürokratie. Herr Gülli, machen Sie mir keine Angst. Büro? Was, ein Büro brauche ich auch? Komplett ausgestattet. Herr Gülli, wie viele Tage in der Woche muss ich denn da im Büro sitzen? 7 Tage! Jetzt langt's. Kurt, du, ich komme doch heute Abend. Ich nehme die Kündigung zurück. Ich habe gemerkt, 5 Tage in der Woche im Büro sitzen ist doch nicht ganz so schlimm. Ja, also bis später, ne? Tschüss. Ja, liebe Gemeinde, das sollte uns so ein bisschen vor Augen führen, so ein bisschen humorvoll, aber für viele Landwirtinnen und Landwirte ist das nicht sonderlich humorvoll, wie die Situation ist mit höheren Kosten, Preisverfall, Bürokratie, Verordnungen oder gar Anfeindungen. Und das macht manche müde und viele haben ja auch schon aufgegeben. Und manche haben auch so den Eindruck, man schafft und schafft 7 Tage die Woche und es kommt kaum was bei raus. Und ich denke auch, viele fühlen sich auch wenig wertgeschätzt in dem, was sie tun. Und was für den Bereich der Landwirtschaft gilt, das gilt ja auch in anderer Weise für andere Berufsgruppen. Am Mittwoch beispielsweise werden die Apotheken streiken, da gibt es nur noch im Notfall Medikamente. Und in vielen beruflichen Bereichen gibt es auch Nachwuchsmangel, weil viele in der jungen Generation sagen, nee, ich schaffe mich doch nicht krumm und es kommt nichts bei raus. Nee, das tue ich mir nicht an. Da kommt zu wenig bei raus. Und wenn man so den Nachwuchsmangel im Handwerk betrachtet, dann ist das ja eine Folge davon, dass in unserer Leistungsgesellschaft immer klar signalisiert wird, Studium ist mehr wert als Lehre. Und ein Beruf, der aus einem Studium entspringt, ist mehr wert als ein Beruf, der aus einer Lehre entspringt. Und das zeigt sich ja dann auch in der Bezahlung. Und die Früchte dieses Denkens, die ernten wir jetzt auch. Aber blicken wir auch mal weg vom Beruflichen. Ich denke, wir kennen das ja in unserem Leben auch. So dieses Gefühl, ich tue da was und tue da was und irgendwie keinen interessiert. Es wird gar nicht wirklich wertgeschätzt. Was ich so denke und fühle, wen interessiert das eigentlich? Was ist denn so mein kleines Leben überhaupt wert? Was kann uns denn da helfen, wenn wir manchmal denken, ja, wer bin ich denn überhaupt auf dieser großen Erde, ich kleines Würstchen sozusagen? Was kann uns denn helfen, wenn uns solche Gefühle überkommen? Es gibt ja so ein Spiel, das eigentlich alle Kinder immer wieder spielen, das ist Fangen. Einer ist der Fänger. Oder zwei, und dann versuchen die, die anderen zu fangen. Und ganz oft ist bei diesem Kinderspiel ja auch so, es gibt so einen Sicherheitsbereich, so einen Schutzraum. In meiner Kindheit hieß das Horre. Aber es gibt in Deutschland unzählige Begriffe für diesen Raum, für diesen Bereich beim Fangespielen. Zum Beispiel ein Baumstamm, wenn man den berührt, dann darf der Fänger einen nicht fangen. Ein Schutzraum. Wir Menschen, wir brauchen auch in unserem Leben solch einen Schutzraum. Psalm 8, den wir vorher gesprochen haben, da geht es auch um die Frage, was ist der Mensch überhaupt wert angesichts der gewaltigen Größe des Universums? Und dieser große Schöpfer, der dieses ganze Universum geschaffen hat, allein unser Sonnensystem besteht ja aus Milliarden von Sonnen und das ist ja nur ein Sonnensystem, also unsere Milchstraße, ja. Das sind unvorstellbare, gigantische Größen da oben. Und die hat dieser Schöpfer gemacht und ich kleiner. Guck, sieht er mich überhaupt? Was bin ich überhaupt wert? Und dann sagt Psalm 8 so schön, du hast den Menschen nur wenig niedriger gemacht als Gott. Wert und Würde verleiht uns dieser Schöpfer, weil wir ihm am Herzen liegen. Nicht wir, sondern jede und jeder von ihnen. Wir alle haben Würde und Wert. In der Schriftlesung haben wir Paulus gehört, wo er gesagt hat, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Ob mich manche hochjubeln oder andere mich niedermachen, ob ich satt bin oder hungern muss, ob ich Überfluss habe oder Mangel. Und dann kommt dieser gewaltige Satz, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Der mächtige Gott macht uns mächtig. Und deshalb vermag ich alles, selbst wenn ich mal keine gute Ernte habe, wenn ich Hunger leide. Und dennoch vermag ich alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist ein erster Gedanke. Wir brauchen, wenn wir gucken, was hat denn mein kleines Leben überhaupt für eine Bedeutung, dann ist es wichtig, dass wir diese Verankerung in Gott haben, der mir Wert und Würde gibt. Ein erster Gedanke. Schauen wir nochmal auf das Fangespiel der Kinder. Nehmen wir mal an, da spielen jetzt 6 Kinder. Einer ist der Fänger. Und jetzt haben die sich überlegt, damit nicht alle immer den Baumstamm anfassen und sich in Sicherheit bringen, gibt es 2 Stühle. Nur 2 Kinder dürfen sich in Sicherheit bringen. Und damit die nicht das ganze Spiel da sitzen, dürfen die da höchstens eine Minute sitzen. Dann müssen sie wieder aufstehen. Also dann machen sie das und dann sieht ein Kind, das sind ja Klappstühle. Ich nehme einfach den einen Stuhl immer mit. Und wenn der Fänger kommt, schnell ausgeklappt, hingesetzt und sicher. Nun kommen wir zu unserem heutigen Anlass, Erntebitt. Zu dieser Verankerung in Gott kommt nämlich nur noch die Bitte, dass dieser Gott nicht einfach nur irgendwo ist. Ja, also ein Kind kann die besten Eltern haben, aber wenn es Probleme gibt in irgendeiner Schulstunde, sind die Eltern trotzdem gerade nicht da. Und Erntebitt ist ja auch die Bitte, dass der, der uns versorgt, der mir Wert und Würde gibt, dass der mitgeht, wohin ich auch gehe. Sozusagen dieser Schutzraum, das ist ja der Klappstuhl in dem Fall beim Spiel, den nimmt man mit, der ist immer mit dabei. Und dann kann man den schnell hinstellen. Lege deinen Segen, Herr, auf mein Tun, auf dem Acker, in der Firma, in der Ehe, in der Familie. Ich kann zwar vieles selber tun, aber letztlich ist Erfolg nie garantiert. Es kann immer etwas dazwischen kommen. Und daher bitte, geh du mit. Du, der du mein Anker bist, sei du nicht nur ein starrer Anker, der da irgendwo fest ist, sondern geh du mit. Der Glaube an Gott als ein mobiler Schutzraum, beweglicher, einer, der mitgeht, der aber dennoch nicht einfach verfügbar ist. Und deshalb bitte, ernte, bitt. Wir müssen immer wieder darum bitten, sei du bei uns. Er ist nicht einfach ein Ding wie ein Smartphone, das man halt in der Hosentasche hat, sondern wir müssen darum bitten. Das ist der zweite Aspekt. Das erste, der Schutzraum als Verankerung in Gott. Das zweite, das Bitten um seinen Beistand im Gebet. Und wie wichtig dieses Bitten ist, das wurde mir zuletzt deutlich. Ich habe vor 3 Tagen einen Zeitungsartikel gelesen. Jetzt geht es um das Thema Gemeinde. Wir wissen ja alle, dass die großen Volkskirchen massiv an Mitgliedern verliert. Und das betrifft natürlich auch unsere Kirchengemeinde. Das ist ja nicht irgendwas, was weit weg ist, sondern das betrifft jeden Ort. Und in diesem Zeitungsartikel, da gab es einen Bericht über den Religionssoziologen Detlef Pollack, der ist wohl relativ bekannt. Der beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit dem Niedergang der großen Volkskirchen. Und er redet ganz deutlich, ich sage es mal ein bisschen kompliziert, aufgrund von Pluralisierung, funktionaler Differenzierung und Individualisierung wenden sich immer mehr Menschen von der Kirche ab. Und kann man fragen, ja, was hilft's? Na, die naheliegende Antwort ist, man muss halt immer bessere Angebote machen, immer ansprechendere Angebote. Heute ist vielleicht noch ganz nett, dass wir es hier sind, vielleicht müssen wir nächstes Jahr schon noch mehr auffahren als jetzt, wer weiß. Aber Pollack sagt, das bringt gar nichts. Was die Kirchen auch machen, all die Bemühungen werden die Menschen nicht in die Gemeinden und die Gottesdienste zurückbringen. Neue Gottesdienstformen, tolle neue Angebote, er sagt, alles sinnlos. Man kann den Niedergang hinauszögern, aber nicht verhindern. Das ist harter Tobak. Da kann man nur hoffen, dass er Unrecht hat. Aber ich fürchte, vielleicht aus menschlicher Sicht hat er recht. Die Kirche wird den Menschen immer fremder, irgendwann so fremd, da kann man noch so schöne Angebote machen, es hilft dann auch nicht mehr. Und da wurde mir deutlich, wie wichtig es ist, dass wir anfangen zu beten. Wenn uns das am Herzen liegt, wenn wir sagen, unser Glaube ist ein Schatz und ich möchte, dass diesen Schatz auch viele andere finden, dann geht es ohne das Gebet nicht. Die Bitte schenkt, dass wieder mehr Menschen in dir, Gott, in dir, Jesus, den Schatz ihres Lebens finden. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und vielleicht müssen wir dann auch wieder anfangen, wie die Missionare früher, die in eine Gegend kamen, wo die Menschen noch nie etwas von Gott gehört haben. Und dann war es wichtig, dass die nicht einfach sich auf den Marktplatz hingestellt haben, drauf losgeredet. Oder irgendwie gesagt haben, ah ja, jetzt machen wir halt irgendwie ein nettes Angebot. Sondern ging es darum, dass sie Vertrauen, das Vertrauen der Menschen gewonnen haben. Dass Menschen merken, in unserer Nachbarschaft, in unserem Beruf, in unserem Verein, das ist ein Christ. Oh, das ist ein Mensch, auf den kann ich mich verlassen. Dem würde ich sogar mal was anvertrauen, weil ich weiß, der wird es nicht hintenrum erzählen. Ich glaube, das wird so ein ganz wichtiger Schlüssel sein in der Zukunft. Und eben dieses Gebet, Ernte, Bitt, dass neue Früchte auch aufblühen, auch in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, in unserem Land Deutschland. Dazu braucht es das Gebet. Die Bitte um eine gute Ernte oder in meinem Beruf, in meinem Leben und auch um eine gute Glaubensernte, dass Menschen wieder das entdecken, was sie im Leben und im Sterben trägt. Also der Schutzraum als Verankerung und das Bitten im Gebet, das Bitten um seinen Beistand, um sein Dabeisein. Und drittens, das ist jetzt schon angeklungen, es braucht auch das gelebte Christsein in Herzlichkeit, Freundlichkeit und Barmherzigkeit. Ich denke, wenn wir diese drei Punkte beachten, dann hat das Auswirkungen auf uns. Dann merken wir, wir machen nicht nur irgendwas, wir schuften nicht nur und die Jahre gehen dahin und man weiß gar nicht für was, sondern bekommt unser Leben eine Bedeutung, wenn wir uns in Gott verankern, wenn wir ihn immer wieder bitten im Gebet, dass er mit uns geht in jeden Tag und dadurch auch jeden Tag Sinn verleiht und dass wir dann im Geiste Jesu auch hinausgehen in diese Welt. Und Menschen merken, ja, das sind Menschen, auf die kann ich mich verlassen. Und neugierig werden und dann auch in unsere guten Veranstaltungen kommen. Also es sollte jetzt kein Appell sein für schlechtere Veranstaltungen. Wir müssen trotzdem immer gut gucken, dass wir ansprechende, gute Veranstaltungen haben in unserer Kirchengemeinde. Zum Schluss möchte ich das noch ein wenig illustrieren an einer wahren Geschichte aus Simbabwe in Afrika. Dort lebt Craig Deals mit seiner Familie. Und er war früher Farmer, er hatte also eine große Landwirtschaft. Und dann kam ein bitteres Jahr, das Jahr 2003. Da hat nämlich die Regierung die Familie gezwungen, die Farm zu verlassen. Der Grund war, das Land sollte gerechter verteilt werden, also die weiße Landbevölkerung, die weißen Simbabwer europäischer Herkunft, die hatten das meiste Land und die Regierung hat gesagt, damit muss Schluss sein. Die Ureinwohner werden benachteiligt. Also wurde vielen das Land weggenommen, um es anderen, vor allem von den Ureinwohnern sozusagen, den schwarzen Simbabwern, ihnen Land zu geben. Die Familie wurde also enteignet ohne irgendein Geld oder ohne irgendeine Art von Entschädigung. Und Bauer Craig, der sah nun drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, ums Land zu kämpfen. Das haben damals manche gemacht, teilweise mit Gewalt. Viele Farmer sind damals gestorben. Zweite Möglichkeit, fliehen und aufgeben. Das haben die meisten gemacht. Sie haben das Land verlassen. Sie haben gesagt, ja, es hat hier keinen Sinn mehr in diesem Land. Craig hat aber gedacht, ja, aber ich als Christ, ich will weder mit Gewalt kämpfen, noch einfach weglaufen. Was mache ich? Wie reagiere ich jetzt als Christ? Und dann stößt er auf einen Vers aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 40. Das ist einer dieser harten Jesus-Sätze, wo man nur sehr schlucken muss, wenn man das schlucken kann, wenn man das so liest. Wo Jesus sagt, wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und Craig hat da die Lehre draus gezogen, ja, nimmt die Regierung mir das Land weg, dann schenke ich ihnen sogar noch was. Er zog in die Hauptstadt Harare und beschloss dann, Land in Land, die Menschen in landwirtschaftlicher Tätigkeit zu unterrichten. Er wurde Lehrer, weil er gemerkt hat, da gibt es jetzt so viele neue Landbesitzer im Land, die haben aber gar keine Ahnung von Landwirtschaft. Die brauchen jemanden, der ihnen das beibringt. Und so wurde er zu einem Lehrer. Unter anderem lehrte er auch die No-Till-Methode, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also eine Aussaat ohne Bodenbearbeitung. Und er hat also auch gelehrt, auch auf dem Land, das ihm früher gehört hat. Auch da hat er die Leute gelehrt. Und er hatte großen Erfolg damit, nicht nur er, es gab noch andere Farmer, die das genauso gemacht haben wie er, auch aus ihrem christlichen Glauben heraus. Da ist dann sogar eine Gruppe entstanden, Foundations for Farming heißt das, eine christliche Gruppe, wo sich diese Farmer zusammengeschlossen haben, um Landwirtschaft zu lehren. Großer Erfolg. Der Erfolg ist so groß, dass die Regierung schließlich diese sogenannte No-Till-Methode sogar offiziell befürwortet hat. Und dennoch wurde Craig nie entschädigt. Aber durch Jesus Christus fand er die Kraft zur Vergebung. Und das finde ich so das Schöne, bei ihm, in diesem Foundations for Farming, da kommt dieses Drei zusammen, dieses Verankern in Gott. Selbst wenn uns das Land weggenommen wird, diesen Anker haben wir. Die Bitte darum, jetzt zeig uns, was dran ist, geh du mit uns. Und dann dieses Tun in Liebe, wo man doch eigentlich denkt, uns wurde so viel Böses angetan, da kann man doch nicht vergeben. Craig Diehl sagt, wir haben ein Sprichwort in unserer Organisation Foundations for Farming. Dieses Sprichwort lautet so: Ich hatte früher eine Farm in Afrika. Jetzt ist Afrika meine Farm. Und die Frage ist, was ist deine Farm? Deine Nachbarschaft, dein Arbeitsplatz, dein Verein, deine Freunde, dein Ort hier in Berglen? Das können wir uns ja mal überlegen. Amen.